Hey, Robert hier. Was macht ihr eigentlich vom 22. bis 26. April? Na klar, ihr seid auf der Hannover Messe. So wie Helmut und ich auch. Die Hannover Messe ist unser Podcast-Partner und wir sagen vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt geht's los. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Und zwischen zig Wellpappen eingebunkert sitzt der Luciano. Luciano, willkommen im Podcast.
Hallihallo, schön dich zu hören.
Ich muss sagen, ein Gast, der mitdenkt, ja, sehr schön. Luciano hat sich vorbereitet auf den Podcast, hat Wellpappe um sich herum gebaut, damit er nicht so hallt. Es kann nur ein guter Podcast werden, Luciano. Wer sich so vorbereitet, Chapeau.
Ja, dann sind wir mal gespannt. Danke dir.
Luciano, bevor wir richtig loslegen, stelle ich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kennst du unseren Podcast?
Genau, ich bin Luciano Baumgart, 30 Jahre alt und...
30, noch so jung.
Ja, jung, tatsächlich jung. Das ist auch immer schwierig, wenn man mit Leuten zu tun hat, gerade wo man heutzutage immer mit du und sie am Hantieren ist, bin ich eigentlich der Letzte, der jemanden das du anbieten darf, weil ich eigentlich immer mit der Jüngste bin. Mal gucken, wann sich das ändert. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Rostock, Bachelor, Master und habe dann so eine... Ja, Fraunhofer Vergangenheit hinter mir, habe ein bisschen Forschung, Entwicklung gemacht, viel mit Robotik damals schon und bin dann zu einem Sondermaschinenbauer gekommen, eigentlich im Bereich Programmierung, Inbetriebnahme, bin dann aber relativ schnell auch so ins Projektmanagement reingerutscht, habe dann den TÜV-Abschluss gemacht für Projektmanager. Ja, und jetzt bin ich seit bald einem Jahr selbstständig und bewege mich immer noch im Bereich der Automatisierung. Allerdings, ich sag mal so, etwas im kleineren Stile mit dem Ziel, dass ich alles selber abdecken kann. Ne? Damit kann ich mich mehr auf die Bereiche fokussieren, kann die Schnittstellen nach meinem Interesse ausarbeiten. Also die Schnittstellen zwischen den Gewerken. Genau, und woher kenne ich den Podcast? Unter anderem von LinkedIn. Ist ja nicht zu übersehen und nicht zu überhören und immer wieder interessant da reinzuhören. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute hier sein darf.
Luciano, mit 29, ich sage jetzt mal überspitzt, Integrator geworden. Kann man das sagen? Bist du Integrator? Wie definierst du dich?
Also Integrator heißt ja immer, man, oder aus meiner Sicht, man integriert etwas, was man selber nicht entwickelt hat. Ne? Es ist ja häufig so, Integratoren, Systemintegratoren integrieren ja fertige Systeme. Das mache ich eher in untergeordneter Rolle. Ich sehe mich eher so ein bisschen als Berater und Lösungsanbieter. Also jetzt ein Standardprodukt zu integrieren, das mache ich eigentlich nicht. Wenn, dann nehme ich ein Standardprodukt und passe das so weit an, dass es halt wirklich dem Kunden Nutzen bringt. Also nicht einfach den Standard nehmen und friss oder stirb, jetzt mal auf platt gesagt, sondern den passe ich so weit an, dass er wirklich genau das kann, was der Kunde eigentlich benötigt, ohne aber dann diese gesamte Sondermaschine als solche zu brauchen. Also im Prinzip so der schlanke, pragmatische Weg.
Wir wollen ja heute über die 7 größten Herausforderungen, Mythen, Probleme, Themen beim Thema Robotik und bei deinen Kunden im Sondermaschinenbau sprechen. Lass uns doch mal anfangen. Platz 7. Was liegt bei dir auf Platz 7?
Also Platz 7, das muss man der Vollständigkeit halber einfach mit reinbringen, auch wenn deine Hörer das kennen, das Thema Desinformation. Also Kunden haben in den allermeisten Fällen, wenn sie automatisieren wollen, noch nicht allzu viel, ich sag mal Ahnung, noch nicht allzu viel darüber nachgedacht. Das sind dann mal die Kunden, die auf mich zukommen, weil sie halt eine Lösung brauchen. Und da geht's immer um das Thema Cobot. Ne? Also ist leicht zu integrieren, ist super easy, alles toll, braucht keinen Zaun. Und wenn man dann mit denen ins Gespräch geht, dann stellt man eigentlich relativ schnell fest, okay, der Mythos des Cobots ohne Zaun ist immer noch da. Und wenn man dann anfängt, das Sicherheitskonzept mal auszulegen und den Kunden zu erklären, dann stellt man relativ schnell fest, dass man vielleicht auch einen Industrieroboter nehmen könnte. Und an der Stelle kommt dann das Thema, dass der Kunde sich teilweise relativ schnell von der Idee des Cobots verabschiedet und man dann halt nach einer alternativen Lösung guckt. Ist nicht immer so, aber diese, wie gesagt, Desinformation ist eines der Themen, die ich immer wieder sehe, auch wenn es jetzt nicht unbedingt technischer Natur ist.
Das heißt, die informieren sich vorher nicht oder die lesen eine coole Anzeige oder einen Marketingtext und sagen, das glaube ich sofort, ich rufe den Luciano an, mach mir Cobot hier ohne Zaun.
Genau, also mit der Marketinganzeige, ich glaube, das trifft es am besten, weil die Cobot-Hersteller sind extrem gut da drin, den Kunden diesen Cobot-Nutzen zu zeigen und zu erklären.
Der ja auch da ist.
Der ja auch da ist, zweifelsohne. Aber dieses Anwendungsthema, dass der Cobot halt immer in die Anwendung passen muss, das wird halt gerne verschwiegen, beziehungsweise auch nicht bewusst beworben. Warum auch? Verstehe ich ja auch, würde ich ja auch nicht machen, wenn ich Cobots bauen würde. Aber das sehe ich immer wieder, das Thema. Und dann kommt man halt dran und sagt, gut, wie wäre es dann Cobot oder Industrieroboter? Was macht mehr Sinn? Und dann kommt man halt zum nächsten Punkt, den ich immer wieder sehe.
Dann kullern die Tränchen oder was bei deinen Kunden?
Nicht zwingend. Also es ist ja nur auch kein Geheimnis, dass man für ähnliches Geld oder weniger einen Industrieroboter nehmen kann. Man muss nur gucken, wie man den dann integriert. Ne? Also einen Cobot zu integrieren ist immer noch ein bisschen leichter als ein Industrieroboter, aber da gibt es ja Mittel und Wege. Ne?
Glaubst du, es gibt ja so Leute, die sagen, der Cobot ist nur so ein Zwischenschritt. Was meint, wird der Industrieroboter sozusagen menschmaschinentauglich sozusagen? Glaubst du auch, dass es so ein Zwischenschritt ist, der Cobot?
Das ist immer schwer zu sagen. Also auf jeden Fall war der Cobot seinerzeit, als es damit losging, das war ja bahnbrechend. Ne? Also den ersten Cobot, den hatte ich damals in meiner Fraunhofer-Zeit. Das war noch in Universal Robots CB1. Das war ja mal was völlig Neues, dass man da als Student plötzlich an die Roboter ran konnte, ohne Angst zu haben, dass man sich dann gleich irgendwie die Hand klemmt. In welche Richtung es da weitergeht, also dass da irgendwie so ein Zwischending sich entwickeln wird, beziehungsweise der Industrieroboter einfach noch mehr mit Menschen zusammenarbeiten kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das kommen wird. Zumal diese räumliche Trennung ja jetzt schon teilweise weggenommen werden kann. Wenn man jetzt keinen Zaun nimmt, sondern Flächenscanner oder Lichtgitter, dann hat man ja auch schon eine zugängliche Anlage. Ne?
Platz 6, was hast du da?
Genau, wenn man dann an dem Thema ist, dass man sagt, man nimmt ein Robotersystem und nimmt vielleicht doch kein Cobot, sondern Industrieroboter, dann gibt es ja am Markt eine riesige Auswahl an wirklich guten, fertigen Systemen. Also gerade, wenn man jetzt das Thema Maschinenbeladung mal nimmt, was ja allgegenwärtig ist, da gibt es ja ganz viele Fertiglösungen.
Dein Favorit?
Das kann man so direkt nicht sagen, Favorit.
Also, es kommt drauf an, oder was?
Genau, es kommt drauf an, weil ich bin ja kein Vertreter, der eine Lösung verkauft, sondern ich schaue mir beim Kunden an, was beim Kunden benötigt wird.
Aber wer funktioniert gut? Wo sagst du, da habe ich immer verlässlich läuft?
Muss man halt wirklich auf die Applikation sich schauen, ne? Also grundsätzlich, da gibt es ja Fertiglösungen von Robojob, die ziemlich gut funktionieren in ihren Einwendungsbereichen. Da gibt es von ZeroClamp gibt's tolle Systeme, gerade jetzt auch mit dem ZeroCop, was jetzt ein neuerer Ansatz ist, ein bisschen flexibler, andere Robotik einzusetzen. Da kann man sehr viel mitmachen. Beim Holter gibt es auch gute Lösungen. Also es ist so, dass man da wirklich schauen muss, was braucht der Kunde, was sind die Benefits, die Lösung bringen muss. Und am Ende ist es natürlich auch eine Frage auch des Budgets logischerweise. Ne?
Okay, mach mal weiter. Ich wollte dich nicht rausbringen.
Nee, alles gut. Was ich halt immer sehe bei diesen Fertigsystemen, was ich auch eben gerade gesagt hatte, die sind fertig, die haben unheimlich viele Funktionen drin, die haben unheimlich viele Prozessmöglichkeiten, aber meine Kunden sind immer die, für die nichts passt.
Du hast die falschen Kunden, oder? Du hast die richtigen Kunden.
Ich glaube, ich habe die richtigen, weil ich sag mal so, nochmal Maschinenbeladung, wenn man da einmal den Dreh raus hat, wie das geht, dann wird es halt auch langweilig. Ne? Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mir sage, ich mache es in der Selbstständigkeit anders und bediene nicht die Kunden mit Standardlösungen, sondern schaue mir deren Probleme an und löse die Probleme. Da habe ich einfach viel mehr Spaß dran. Und dann ist halt die Frage, kann ich ein Standardsystem nehmen und kann an dem System irgendwas anpassen? Damit das Standardsystem, was ja günstiger ist als eine komplette Sonderlösung, trotzdem für den Kunden funktioniert. Ja, und da stellt man dann das Problem fest, dass man an solchen Systemen teilweise nicht allzu viel verändern kann. Also vielleicht mal einen Greifer ändern, vielleicht ein anderes Greifsystem, dass man vielleicht auf Vakuumtechnik geht. Sowas macht die Software dann meistens noch mit. Aber schon, wenn es um zusätzliche Prozessschritte geht, ich möchte meinetwegen einen Laserbeschrifter integrieren oder eine Reinigungsstation oder ich muss das Bauteil dreimal um 90 Grad drehen und vor eine Kamera halten, um zu schauen, ob das gut gefertigt worden ist, das geht dann nicht. Ne? Also da hat man dann keinen Zugriff auf die untergeordneten Systeme und da sind dann die Limitationen, die man halt irgendwie anders bewerkstelligen muss.
Und wie machst du das dann?
Das ist dann tatsächlich so, dann rede ich entweder mit den Herstellern direkt, ob es da Mittel und Wege gibt. Die sagen sich in den meisten Fällen oder sagen mir auch ganz offen, ja gut, wir haben unsere Standardkunden und die beliefern wir damit. Und das macht ja auch Sinn. Ne? Man will ja als Firma, die sich auf einen Standard eingeschossen hat, diesen Standard nicht in Einzelfällen aufweiten. Ne? Und das sind dann die Bereiche, wo ich sage, gut, dann geht vielleicht doch nicht die gesamte Fertiglösung, sondern ich kaufe Komponenten ein. Und mach den Rest dann selber. Also aktuelles Beispiel, ich habe ja über den ZeroClamp, ZeroCop schon gesprochen. Der hat ja eine eigene Lösung mit einer Software drin, mit einer Bedienoberfläche.
Hatten wir schon im Podcast, genau.
Genau, richtig. Den kann man ja auch umbauen. Also dann nimmt man die Hardware-Komponenten, die sind erstklassig. Und wenn ich sage, die Software passt nicht, dann lasse ich die Software halt weg und schreibe die halt selber. Ne, direkt auf der Robotersteuerung zum Beispiel.
Ja, das machst du dann, nicht der Kunde.
Nee, genau, das mache ich dann. Aber da ist natürlich schon, klar, ein Grundwissen ist vorausgesetzt. Das muss man dann schon können. Da kann der Kunde das nicht alleine machen. Aber in den meisten Fällen ist es auch so, dass der Kunde gar nicht die eierlegende Wollmilchsau braucht. Ne? Also die ganzen fertigen Lösungen, die können ja im Prinzip alles. Also gerade riesige Bauteilvarianzen und so weiter und so fort. Aber die wenigsten Kunden brauchen das wirklich. Sondern ich sehe dann vielmehr, dass der Kunde vielleicht 5 oder 10 verschiedene Bauteile hat, die sich doch alle irgendwie ähneln, aber der Prozess halt ein besonderer ist, ne? Dass man das Bauteil reinigen muss, das Bauteil nochmal vermessen muss. Und sowas mache ich zum Beispiel aktuell. Da habe ich eine Anfrage, da geht es um eine Drahterodiermaschine. Und wenn man jetzt zu einem der Großen geht, die irgendwie Maschinenbeladung machen, sagen sie so, Drahterodiermaschine, nee, ist nicht unser Standard, machen wir nicht, ist nicht unser Kunde. Und das sind dann genau meine Kunden. Ne? Dann gucke ich mir halt an, was kann ich denn da machen? Was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Wie kann man es zusammenbringen, damit der Kunde dann am Ende die Lösung kriegt, die für ihn funktioniert?
Und wie machst du es? Hast du schon eine Idee?
Also in dem Fall ist es tatsächlich sogar schon kurz vor der Realisierungsphase. Also da kommt ein Cobot rein, den wir aber nicht als Cobot nutzen. Hat einfach die Bewandtnis, dass der eine unheimlich gute Möglichkeit hat, auch eine Soft-HMI zu programmieren. Ne? Also da ist dann wieder das Modell Cobot, was zwar nicht als Cobot eingesetzt wird, aber wo der Benefit der einfachen Programmierung und Anpassbarkeit halt reinkommt. Und das ist ein Cobot, der halt auch interne Pneumatikschläuche hat, mit dem ich also auch einen Greifer vorne direkt ansteuern kann. Weil so eine Drahterodiermaschine, die arbeitet ja unter Wasser. Ne? Und da ist es vorne nicht trocken, wenn ich da reinfahre in die Maschine. Und da kann ich zum Beispiel auch nicht mit irgendeiner Plug-and-Play-Elektrolösung so gut rangehen, sondern ne, das sind so die Details, auf die man achten muss. Und dann Spannmittel, die innerhalb der Drahterodiermaschine auch funktionieren, sprich unter Wasser. Genau, und das baue ich dann quasi aus den Komponenten zusammen, von denen ich überzeugt bin, von denen ich weiß, dass sie diese Teilaufgabe lösen können. Und der Rest entsteht dann quasi bei mir.
Platz 5, Luciano.
Genau. Was ich immer wieder sehe, ist das Thema mit der Kommunikation mit Peripherie.
Oh.
Ja, das ist auch im Podcast schon ein Thema gewesen, weiß ich. Deswegen schneide ich das nur kurz an. Effektiv ist es so, es gibt natürlich die standardisierten Schnittstellen, bei denen man sagt, ja, oh cool, die Maschine hat Profinet oder Profibus oder was auch immer. Aber das Signalspiel ist ja immer ein anderes. Ne? Die Maschine erwartet Freigaben, die Maschine erwartet Sicherheitssignale. Und da ist es immer wieder so, wenn man mit einer Fremdmaschine sprechen möchte, wie macht man das? Und da gibt es auch wieder Mittel und Wege. Und ich gehe mir gedanklich immer in den Bereich der Kompetenzübergabe rein. Ne? Dass ich mir sage, der Roboter hat seinen Part und die Maschine hat ihren Part. Und eigentlich müssen die sich zwischendurch nur einmal kurz einen Handshake geben. Und wie man den dann macht, ne, ob man das dann über digitale Ein- und Ausgänge macht oder über Sensorik, das erfordert halt wirklich ein Verständnis der Kundenmaschine, der Kundenkomponente. Das muss ja keine Maschine sein, das kann ja auch eine Komponente wie Laserbeschrifter sein oder ne, sowas. Muss man sich einfach anschauen, was macht die, was gibt sie von sich preis und wie aktiviere ich sie wieder und dann kriegt man sowas auch hin. Aber das ist immer wieder ein Thema, weil der Kunde dann sagt, ja, ich habe ja eine Roboterschnittstelle. Ja gut, aber die geht halt nicht für den Roboter, den du jetzt gerade einsetzen möchtest, ne?
Genau. Was siehst du am häufigsten draußen? Welche Kommunikationstypen?
Also da, wo ich hinkomme, ist ja meistens gar keine Kommunikation da.
Was hast du für Kunden?
Das sind die Kunden, die halt jetzt dann gerade anfangen.
Genau.
Und die ja. Eine Maschine haben und sagen so, ich will deinen Roboter vorstellen und da hört es dann auch schon auf. Ne?
Das war jetzt nicht despektierlich gemeint, Entschuldigung.
Nein, alles gut. Ja. Das war das Interessante.
Kein Kundenbashing hier. Ja.
Nee, um Gottes Willen. Aber das ist das Interessante, weil die Kunden, die gerade erst anfangen, die sind ja offen für Möglichkeiten. Ne? Und ich gehe ja auch gerne die unkonventionellen Wege.
Was ist denn ein unkonventioneller Weg?
Naja, ein unkonventioneller Weg ist zum Beispiel, wenn man sich die Eigenschaften der Maschine zunutze macht. Wenn die Maschine irgendwelche Bewegungen tut, die sie immer nur tut am Anfang oder Ende des Prozesses, dass man sowas abfängt, dass man von der Maschine quasi mitkriegt, wie verhält sie sich und dass man eben nicht sagt, ich erwarte jetzt von der Maschine das Signal da und da, sondern ich schaue mir an, was macht die Maschine eigentlich wann und wie kann ich mir das zunutze machen.
Okay, Platz 4.
Ist immer schwer zu sagen, was da jetzt Platz 4 oder Platz 5 ist. Grundsätzlich sage ich immer bei der Thematik Teilevarianz. Also das ist immer wieder das Problem, was man hat. Der Kunde kommt an und sagt, ich habe hier ein Bauteil und ich möchte mit dem was machen. Und dann sagt man, gut, können wir so und so machen. Dann ruft er an und sagt so, ich habe gerade mal nachgefragt in der Fertigung, wir haben sogar noch ein Bauteil. Dann zeigt er mir das und dann sieht es so ähnlich aus, aber irgendwie ist es doch nicht gleich. Und da muss man sich dann immer wieder überlegen, wenn eine Roboterlösung mit Bauteilen arbeiten soll, wie soll sie es dann machen? Welche Möglichkeiten haben wir da und gehen wir da eher den, ich sag mal, mechanisch robusten Weg, den man sich super einfach vorstellen kann? Stecksystem, Rasterplatte, Werkzeugspeicher. Oder lohnt es sich vielleicht schon zu sagen, okay, wir geben dem Roboter ein bisschen mehr Intelligenz, ein bisschen mehr Wahrnehmungsvermögen und nutzen Kameratechnik. Mache ich zum Beispiel sehr gerne, weil wenn man 3, 4 Bauteiltypen hat und dann anfängt, für jeden Bauteiltyp sich mechanisch irgendeine Lösung auszudenken, dann kann man sich genauso gut eine Kamera nehmen und dann kann man damit auch 100 Bauteiltypen prinzipiell fahren. Man muss es halt nur kameratechnisch anpassen.
Das heißt, die Leute, die zu dir kommen, dann schieben sie immer so vorsichtig noch ein Bauteil drunter und sagen, ah, wir haben noch eins und noch eins und noch eins und irgendwann sagst du, hey, stopp, jetzt müssen wir ganz mal neu konzipieren, dieses ganze System.
Also ich fange das tatsächlich relativ weit vorne schon ab, weil das ist jetzt ja in den Top 7 drin und hat ja auch einen Grund, dass es da drin ist. Wenn man den Kunden frühzeitig abholt und sich halt auch wirklich darauf einlässt, auf das, was er eigentlich vorhat und versucht zu verstehen, was er vorhat, dann kriegt man eigentlich relativ schnell die Richtung auch schon hin. Ne, das ist so der Unterschied. Ich bin ja nur auch kein Vertriebler. Ne? Ich bin ja nur keiner, der rausgeht und sagt, ich verkaufe dir jetzt was und egal was, aber wir haben's. Sondern ich gucke mir halt an, was der Kunde da möchte und was er vorhat. Und dann entwickelt man mit dem Kunden zusammen die Lösung. Und wenn man schon am Anfang merkt, wir kriegen eine höhere Teilevarianz rein oder auch irgendwelche besonderen Teile, dann kann man ja relativ schnell auch solche Thematik mal ansprechen und dann schauen, ob man vielleicht wirklich eine Kamera nimmt oder nicht. Ne?
Platz 3.
Platz 3. Wir hatten das Thema vorhin schon mit den Industrierobotern und den Kobots.
Ne? Jetzt kommen Humanoide, oder was?
Nee, ganz so weit sind wir noch nicht. Ich bleibe tatsächlich im Pragmatismus. Also ich verfolge natürlich die ganzen Entwicklungen sehr, sehr neugierig. Aber Humanoide, so weit sind wir noch nicht. Thema Industrierobotik. Das Problem, weil wir reden ja von Problembaustellen, wenn der Kunde dann sagt, Mensch, ich habe es verstanden, der Kobot bringt bei mir eigentlich gar nichts, wir nehmen Industrieroboter, dann haben wir wirklich das Thema, dass der Kunde ja ein Stück weit mit dem Roboter auch agieren muss, interagieren muss. Und wenn man jetzt einen Maschinenbediener oder einen Kunden oder wen auch immer da an der Anlage stehen hat, der noch gar kein Gefühl für Robotik hat, dann ist das für ihn auch relativ schwer darzustellen, relativ schwer zu erklären, wie man mit diesem Roboter umgeht, was der kann, was er nicht kann. Und man kann den Kunden aus meiner Sicht aktuell noch nicht bei allen Industrierobotern einfach loslegen lassen und sagen, so, schreib dir mal dein Programm oder du musst hier den und den Knopf drücken. Da gehe ich dann häufig ran, dass ich, wie vorhin schon besprochen, die Soft-HMIs verwende, die auf den Robotersteuerung drauf sind. Dass der Prozess, das ist ja wie gesagt bei Kunden häufig ein oder zwei Prozesse, dass der individualisiert für den Kunden ist und eigentlich nur mit Parametern gefüttert wird. Und da kann man wunderbar von so ziemlich jedem Industrieroboter die Soft-HMIs nutzen, kann da Start-Stop hinterlegen, kann da Bauteilzähler einstellen und so weiter, sodass der Kunde eigentlich nur noch über das Touchfeld des Roboters irgendwelche Knöpfe drückt und Zahlen eingibt. Und da mache ich das so einfach auch aus Kostengründen, dass ich mir gar keine übergeordnete Steuerung hole. Weil die meisten Roboter haben eine Soft-PLC drauf. Und warum sollte ich da anfangen, jetzt mit Kanonen auf Spatzen zu schießen? Für 3 Soft-Buttons und 2 Felder kann ich auch super eine Soft-HMI nehmen. Genau, das ist halt Thema Industrierobotik, sind nach wie vor noch zu schwer zu programmieren für viele Kunden.
Platz 2.
Ja, Platz 2, Losgrößen. Immer wieder ein Kunde, der sagt, ich habe hier eine Maschine, an der muss man was machen. Oder ich habe ein Bauteilspektrum, an dem muss ich was machen. Und dann stellt sich aber raus, dass die Varianz der Teile so groß ist, dass die Losgrößen, die sich darauf wirklich fahren lassen, wieder relativ klein werden. Und dann hat man eine Roboterlösung, die ja dem Kunden nicht im Weg stehen darf, wenn er die Maschine manuell braucht, aber trotzdem automatisiert fahren können soll. Also quasi mal meinetwegen die Nachtschicht durchlaufen lassen und tagsüber dann andere Bauteile rauffahren, was auch immer. Und da ist es dann immer wieder das Thema, was mache ich mit der Roboterlösung, wenn sie gerade nicht gebraucht wird? Und das Thema mit dem Wegstellen, wieder hinstellen, das kennt man. Damit werben alle, die wenigsten Kunden machen es dann auch.
Warum machen die es nicht?
Ja, das Thema ist immer noch, dass man, wenn man den Roboter wegstellt, wieder ranstellt, steht er in den allermeisten Fällen nicht genau gleich. Und wenn man eine gewisse Genauigkeit braucht, gerade bei Messprozessen, bei Signierprozessen, ne, da braucht man einfach eine Genauigkeit, die kriegt man dann nicht rein. Wenn man den Roboter dann nochmal neu teachen muss, haben wir wieder das Thema wie eben, dann muss man da hinfahren, dann muss man wissen, wie das geht und so weiter und so fort. Das ist nach wie vor aus meiner Sicht ein Problem. Ich habe da einen Ansatz, den ich auch schon eingesetzt habe. Ich mache da auch wieder gerne was mit Kameratechnik, weil auch eine 2D-Kamera ist mittlerweile in der Lage, sich 3D im Raum zu referenzieren über Referenzmarken. Ne, und wenn ich dann eine Referenzmarke an die Maschine klebe und dem Roboter sage, so, guck mal in der Nähe, wo du eine Maschine erwartest, ob du da was findest, und dann sieht er die Marke, gibt sich da ein User-Koordinatensystem rein und fährt das dann ab.
Und wie zuverlässig ist das?
Also die Zuverlässigkeit von Kamerasystemen hängt ja grundsätzlich immer von den äußeren Gegebenheiten ab. Ne? Also gerade Beleuchtung und so weiter. Aber das sind dann so retroreflektierende Marken. Das funktioniert schon ziemlich gut.
Okay, also du gehst sozusagen einen nicht gegangenen Pfad und baust was dazu.
Genau.
So, jetzt bin ich gespannt auf Platz 1. Was ist die größte Baustelle?
Brownfield. Kunden neigen dazu,
Roboter fürs Brownfield zu kaufen, ja.
Genau, richtig. Kunden neigen dazu, Sachen automatisieren zu wollen, die zu dem Zeitpunkt, wo sie erstmalig genutzt wurden, dafür gar nicht vorgesehen waren. Also, wie gesagt, auch wieder die Drahterodiermaschine, die ich total gerne mag, die ist dafür nicht vorgesehen, so zu automatisieren, wie ich das jetzt vorhab. Ne? Und das gibt's ja immer wieder, dass man auch Prozesse hat, die sind so gewachsen, ne? Die sind so entstanden, es gibt Gründe, dass die so gemacht werden. Und die müssen auch aus Gründen genauso weitergemacht werden. Da geht es dann zum Teil um Validierung. Ne? Also gerade wenn man jetzt Sonderbranchen, Luftfahrt, Medizintechnik, da kann man nicht einfach sagen, wir ändern jetzt alles grundlegend. Und da hat man halt das Thema, dass man sich irgendwie an diesen Prozess anpassen muss, ohne dabei aber die Prozessstabilität und Robustheit zu verlieren. Ne? Weil dem Roboter zu sagen, mach's genauso wie der Mensch, das ist ja auch nicht sinnvoll, weil schlussendlich hat der Roboter auch ganz andere Stärken. Und das ist ein Thema, was ich immer wieder sehe. Geht das überhaupt? Wie macht man das? Und das ist immer der Reiz, weil das sind dann die spannenden Konzepte, die man dann angehen muss.
Ja, aber das kostet doch dann auch unendlich viel, oder? Musst du dann auch manchmal sagen, hey Freunde, das wird nichts.
Also ich sag mal so, ja, wenn man sich einen Prozess anschaut und sagt, den muss man jetzt zwanghaft so automatisieren, dann geht das ins Geld. Das kann man relativ schnell kalkulieren und dem Kunden auch relativ schnell einen Richtpreis sagen, dass er weiß, okay, rechnet sich das oder rechnet sich das nicht. Ich habe den großen Vorteil, dass die Kunden häufig nicht mit einer direkten Frage auf mich zukommen, beziehungsweise sagen, der Prozess ist es, sondern die sagen sich, komm mal bitte vorbei, schau dir mal bitte an, was du siehst und wie du es machen würdest. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch die Flughöhe zu ändern. Dann kann ich mir beim Kunden nicht nur einen Prozess angucken, sondern sagen, wo kommt das Material her, wo geht das Material hin? Also einfach die nächst höhere Ebene sich anschauen. Und da findet man dann zum Teil Erstaunliches, wo man sich dann sagt, okay, wenn ich zwei Arbeitsschritte vorher das so und so mache, dann kostet die Automation plötzlich nur 40% von dem ursprünglich angesetzten Preis, einfach weil eine Kleinigkeit im Prozess geändert worden ist.
Also machst du auch eine Prozessberatung am Ende noch?
Ja, also es ist so, ich sehe mich da als Allrounder. Ne? Also meine Stärke ist nicht, dass ich der beste Roboterprogrammierer bin. Meine Stärke ist nicht, dass ich der beste Projektplaner bin. Ich bin hoffentlich gut in den Dingen, die ich tue, aber meine Stärke ist eigentlich, dass ich die alle so weit im Griff habe, dass ich sie zueinander ausrichten kann. Also von mir gibt es ja auch nicht die Lösung als solche. Also natürlich kriegt der Kunde die Lösung, aber der Kunde kriegt eigentlich den gesamten Prozess. Und wenn ich ein Konzept erstelle für den Kunden und der Kunde das Konzept umsetzen möchte, aber nicht mit mir, dann ist das für mich genauso gut, weil ich kann den Kunden dann beraten, betreuen. Ich mache auch externes Projektmanagement. Ne? Also wenn der Kunde sagt, dein Konzept aber mit dem Integrator oder mit dem Maschinenbauer, dann betreue ich das Konzept auch aus Kundensicht als Interimsmanager. Also solche Themen übernehme ich dann auch.
Jetzt sag mal nochmal, wie konkret kommen die denn auf dich zu? Jetzt Beispiel Erodiermaschine. Sagen die dann wirklich, ey, wir wollen diese Maschine automatisieren? Oder hast du das Gefühl, das ist alles so im Nebel der Automatisierung noch?
Ich sag mal so, die Kontakte, die bei mir anfragen. Ich habe ein recht großes Netzwerk. Das heißt, es wird dann in meinem Netzwerk schon geguckt, wer ist für was gerade geeignet. Und die Sachen, die dann, ich sag mal, vom Standard abweichen, wo man halt wirklich eine andere Lösung braucht als den Standard, die werden dann irgendwie zu mir durchgestellt. Die landen dann halt bei mir. Und in dem Fall war das jetzt so, da war klar, was automatisiert werden musste, weil ein Kunde sieht ja relativ schnell, welche Anlage wie lange steht und wie viel Manpower sie schluckt. Das ist halt wirklich unterschiedlich, ne? Dazu kommt ja auch, meine Kunden sind ja auch unterschiedlich. Also ich habe ja nicht den Endkunden, den Anwender, den Nutzer als Kunden, also als 100% Kunde.
Den OEM, genau.
Ja. Den OEM, genau, sondern also ich habe ja auch dazwischen die verschiedenen Stufen. Also ich habe Sondermaschinenbauer als Kunden, die im Bereich der Robotik einfach andere Wege gehen wollen. Ich habe teilweise Lösungen, die als Detail genutzt werden. Also zum Beispiel Roboterprogrammierer ist vorhanden, der ganze Prozess steht, aber man braucht nochmal eine Kameraüberwachung. Ne, dann integriere ich quasi nur dieses Kamerasystem mit der Software dahinter. Und das geht, wie gesagt, vom Endnutzer bis zum OEM, bis zum Maschinenbauer, teilweise auch Plattform. Also da ist alles mit bei tatsächlich.
Luciano, ich habe am Ende noch so, will ich noch mal kurz von dir wissen, welche Technologien, wo siehst du Potenzial, wo du denkst, da könnte sich was für meine Kunden, jetzt wirklich für deine Kunden, in den nächsten Jahren was tun, wo sie wirklich profitieren würden?
Also man kann es sich jetzt ja ganz einfach machen, ne?
Also nicht Kamera wieder jetzt, Luciano, ne?
Nee, ich kann es mir sogar noch einfacher machen. Wir sind ja 2024, kann man einfach KI sagen.
Ja, okay.
Also ich glaube schon, dass da was zu holen ist.
Hey, wir machen auch einen Industrial AI Podcast, ne? Du sprichst hier nicht mit jemandem, der so leicht verträgt, wenn du einfach nur sagst KI, ja?
Ja, sehr gut. Nein, also tatsächlich glaube ich schon, dass in dem Bereich noch einiges zu holen ist und einiges kommen wird. Ich habe spaßeshalber mal versucht, schon mal Roboter über ChatGPT zu programmieren mit doch recht erstaunlichen Ergebnissen. Also es hat nicht funktioniert. Aber es hat nicht mehr viel gefehlt bis zum Funktionieren. Deswegen bin ich da gespannt, was da noch kommt. Aber ich sag mal so, solange man den Kunden noch erklären muss, an welcher Stelle man welchen Roboter einsetzen kann und dann die Preissensibilität dann doch da ist, glaube ich, dass das Thema AI noch einen kleinen Moment dauert bei meinen Kunden.
Luciano, vielen herzlichen Dank für die Top 7 Baustellen eines Integrators bei seinen Kunden. Es war mir eine Freude.
Mir auch. Vielen Dank.
Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.